Die Vortragenden kennen Sie zum Teil schon. Mark Janssen hat sich jetzt so warm geredet, dass er gerade bleibt und weiterredet. Und er spannt zusammen mit Christian Mayer, dem ich das Mikrofon gerade übergebe.
Ja, herzlich willkommen. Die Session-Übergänge hier sind ja wie gemalt, also groß ans Programmkomitee. Wir werden jetzt was zu GeoEXT, ein EXT-basiertes Webmapping-Framework in den Zeiten von Angular, JS und Co. bewerten. Kurz zur Motivation des Talks. Ungefähr Anfang letzten Jahres haben wir mitbekommen, dass gefühlt jeder Angular einsetzt. Und wir selbst als GeoEXT-Kernentwickler haben uns dann ernsthaft gefragt, wird das noch gebraucht, wird es benötigt, muss man irgendwie umstellen. Und haben dann wirklich letztes Jahr auf der FOSGIS und auf der FOS4J Europe-Konferenz sehr intensiv mit der Community gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es sehr wohl noch gebraucht wird, auch in Zeiten von Angular.js. Und aus der Motivation raus haben wir diesen Talk eingereicht.
Einmal in die Karte, klick mal rein.
Ah, genau. Ja, was werden wir jetzt vortragen? Wir werden uns kurz vorstellen, dann einen kurzen Überblick über GeoEXT und XJS geben, dann natürlich den Vergleich zu Angular.js und Konsorten geben und einen kurzen Ausblick zur Zukunft von GeoEXT wird es auch noch geben.
Ja, mein Name ist Mark Janssen. Ich habe mich gerade eben schon kurz vorgestellt, nur ganz kurz. Ich bin auch ein Kernentwickler vom Projekt GeoEXT und dort auch im PSC mit drin. Habe dieses hervorragende Buch zu Open Layers geschrieben, welches Sie alle kaufen sollten. Und ja, lassen wir weitermachen. Ach ja, die Firma Terrestris, die mich entsendet hat nach hier. Wir haben unten einen Stand. Sprechen Sie uns an zu allen Dingen, die Sie hier hören. Und wo Sie noch Fragen zu haben, wir können da sicherlich weiterhelfen. Wir machen alles, was mit Open Source und GIS zu tun hat und können Ihnen sicherlich helfen.
Ja, mein Name ist Christian Mayer. Ich bin Softwareentwickler und Softwarearchitekt, vornehmlich im Open Source GIS-Bereich. Bin auch in einigen Projekten aktiv unterwegs, bin also auch Kernentwickler bei GeoEXT, arbeite bei Open Layers mit, bei GeoTools. Spreche gerne auf nationalen und internationalen Konferenzen, wie Sie sicherlich merken. Und bin auch OSGeo Charter-Member. Weitere Infos finden Sie auf meiner Webseite. Schauen Sie mal rein, gibt es einige interessante Projekte. So, was haben wir gemeinsam, wir beide? Ja, unsere Liebe zu Open Source, vornehmlich im GIS-Bereich. Und ja, wir sind auch sehr offen und sehr neugierig, was neue Technologien angeht. Also wir sind jetzt nicht verliebt, bloß weil wir in alte Dinge, weil sie da sind. Haben auch heute Nachmittag noch einen Vortrag zu Node.js, einer relativ neuen Technologie. Das einfach nur als Rahmenbedingung, dass wir also nicht an unseren alten Sachen hängen, sondern das versuchen doch ein Stück weit objektiv zu bewerten, der Vergleich mit Angular.js. Wir werden ja auch kein Bashing oder Flame Wars gegen die anderen JavaScript-Frameworks lostreten. Eine vollständige Neutralität können wir, glaube ich, auch nicht anbieten, weil, wie gesagt, als Kernentwickler wäre das, glaube ich, vermessen zu sagen. Wir werden auch keine vollständige Entscheidungsgrundlage hier geben können, aber wir versuchen Ihnen einen guten Überblick zu geben, sodass Sie selbst Ihre Entscheidung treffen können, welches JavaScript-Framework Sie einsetzen. Genau, GeoEXT und XJS. GeoEXT ist ein JavaScript-Framework für sogenannte Rich Web Mapping Applications. Das heißt, Sie können desktop-ähnliche GIS-Programme für den Browser implementieren. GeoEXT basiert auf Open Layers für die Kartenkomponenten und setzt XJS für die UI und für die Daten, für das Datenhandling ein. Salopp kann man sagen, XJS wird um räumliche Komponenten erweitert. Das Ganze ist natürlich Open Source, steht unter der BSD-Lizenz und das Copyright liegt bei der OSGeo. Mittlerweile, wir sind selbst ein bisschen erschrocken, ist GeoEXT auch schon 6 Jahre alt. Der erste Commit ist von 2009 tatsächlich. Hier ein Beispiel für eine GeoEXT, für eine wunderbare GeoEXT-Anwendung. Sie haben halt hier die interaktive Open Layers-Karte. Sie können hier diese UI-Elemente direkt mit der Karte synchronisieren. Also wenn ich hier so ein Feature anklicke, sehen Sie die Synchronisierung mit der Karte oder auch solche Chart-Elemente aus der X-Bibliothek können nahtlos integriert werden. Weitere Beispiele finden Sie auf der GeoEXT-Website. Genau, wo stehen wir aktuell? Aktuell ist die Version 2.0.2 bei GeoEXT, basiert auf dem EXT 4.2 Framework und noch auf der, ich nenne es mal, alten Open Layers Version 2.13.1.
Ja, also wie bereits erwähnt, XJS ist die Basis von GeoXt und das hat halt gewisse Auswirkungen auf GeoXt als Projekt und auf die Art und Weise, wie Sie mit diesem Code quasi interagieren. XJS legt eine gewisse Komponentenstruktur fest, so wie das, wir haben es gerade eben gehört, AngularJS gibt einem einfach auch irgendwelche Werkzeuge an die Hand, um neue Komponenten zu machen. So gleich macht das halt auch XJS, also mit einer analogen Technologie. XJS empfiehlt gewisse Patterns, also hier steht Model View Controller und Model View View Model, das wird in der nächsten Version von XJS vor allem sehr interessant, oder nein, in der aktuellen Version von XJS sehr relevant. Auch das haben Sie schon bei AngularJS gehört, Model View Controller. XJS sorgt dafür, dass Sie sehr einfach ein sehr konsistentes Layout haben. Das heißt, Sie haben tatsächlich hunderte Komponenten, die Sie miteinander kombinieren können. Und alle diese Komponenten sind im Grunde so, dass Sie nicht überrascht sind, wenn Sie die miteinander verschachteln. Also das Layout ist sehr konsistent. Es gibt einen empfohlenen Build-Prozess bei XJS. Das heißt, Sencha liefert ein Command-Line-Tool mit der Sie quasi den Applikationscode einpacken und noch nur die minimalst mögliche Version quasi ausliefern Ihres Codes, die dann nicht unnötige Komponenten beispielsweise enthält. Smartphones werden offiziell von XJS nicht unterstützt. Auf einem Developer-Treffen, wo wir in Karlsruhe waren dieses Jahr, hat aber eine nicht offizielle Aussage getroffen, dass es im Grunde auch wunderbar funktioniert. Ich meine, Sie werden es sehen, wenn Sie mit einem modernen Smartphone auf so eine Applikation gehen. Das funktioniert schon. Es ist aber halt überhaupt nicht ausgelegt dafür. Es ist gedacht für größere Applikationen, mit denen vor allem mit Tablets und Desktop-Rechnern gearbeitet wird. Es gibt noch eine Schwesterbibliothek, Sencha Touch heißt die, die dann speziell auch für mobile Geräte arbeitet. XJS hat relativ selten Major-Updates und auch relativ selten diese Minor-Updates, also irgendwie X.5 oder wie auch 5.1, 5.2. Es ist also relativ langsam im Fortschreiten dessen, was Sie sehen. Und die Zielgruppe ist ganz klar eine Applikation. Diese Einschränkungen, die wir gerade gehört haben, die führen zu gewissen Dingen, die man als negativ erachten können. Der Entwickler von XJS und auch derjenige, der auf GeoXt setzt, der ist ein bisschen eingeschränkt in seiner Flexibilität, wie er nämlich seinen Code zu schreiben hat, welche Patterns er verwenden kann und auch welchen Build er macht. Er ist ein bisschen eingeschränkt. Es gibt halt gewisse Dinge, die XJS nicht vorschreibt, aber empfiehlt und dann auch dafür ganz viel mitbringt. Das heißt, man hat nicht die 100% freie Wahl. Oder nicht, man hat die Wahl immer, aber es wird nicht richtig belohnt. Es führt auch dazu, dass, wenn Sie auf XJS setzen, dass Ihr Code nur eingeschränkt wiederverwertbar ist mit anderen JavaScript-Bibliotheken. Das haben wir gerade eben auch gesehen. Der Dominik hat es gezeigt, es gibt da Code und er sagt, ja, es ist super einfach, dann das wieder auszutauschen. Und auch da ist es, glaube ich, eine Eigenschaft, die fast alle diese Frameworks haben. Wenn man ein Modul schreibt, ist es innerhalb des Frameworks, sobald man das Framework wechselt, ist halt dieses Modul teilweise, ja, ich will nicht sagen wertlos, aber man muss auf jeden Fall wieder ran, um es mit was anderem zu benutzen. Das heißt, die Wiederverwendbarkeit mit Non-XJS-Applikationen ist durchaus eingeschränkt. Es ist definitiv weniger Hype um XJS als um AngularJS und Konsorten. Und coole und konsistente Layouts, also wenn sie gleichzeitig cool und konsistent sein sollen, also von Haus bringt XJS viele tolle Sachen mit, wenn sie aber solche coolen Layouts, moderne mit mehr Abstand und so weiter machen wollen, ist es nach wie vor bei XJS ein bisschen Handarbeit. Das sind sozusagen die negativen Seiten. Wenn Sie aber auf XJS setzen, so wie GeoXt das macht, führt das auch zu einer ganzen Reihe von positiven Effekten. Denn eigentlich ohne, dass Sie viel tun, haben Sie eine relativ hohe Codequalität von internen Komponenten. Ne? Also ich will Ihnen nicht sagen, dass Ihre XJS-Applikation immer bessere Codequalität hat wie eine Angular-Applikation. Sie können mit jeder Programmiersprache und jedem Framework schlechten Code schreiben. Aber unsere Erfahrung zeigt es einfach, dass Sie sich relativ zügig halt in diesen Komponenten zurechtfinden und dann relativ schnell eine hohe Qualität haben. In einer fremden XJS-Applikation arbeitet man sich unglaublich schnell ein, wenn man schon mal eine geschrieben hat. Auch für Non-JavaScript-Entwickler, was immer noch auf sehr viele Menschen zutrifft, die eher mit so klassischen Sprachen objektorientierter Art groß geworden sind, ich sag mal Java, so aus der klassischen universitären Ausbildung beispielsweise, ist das relativ zügig, sich dort einzuarbeiten, weil es halt auch komplett objektorientierte API halt anbietet. Es hat eine unglaublich hohe Verlässlichkeit. Das heißt, im Gegensatz zum Dominik, der gerade eben gesagt hat, ja, da gibt's unheimlich viele Examples, die man irgendwie googeln kann und so weiter und so fort. Ich brauche bei XJS kaum zu googeln, weil ich mich nämlich auf meine API verlassen kann, in dem Sinne, dass wenn es bei einer Komponente Methode XY gibt und bei einer verwandten Komponente, erwarte ich, dass sie da ist. Sie ist dann auch da und Events und so weiter und so fort. Ich muss natürlich trotzdem hier und da googeln. Ich habe eben erwähnt, dass dieser Build-Prozess von XJS im Grunde belohnt wird. Es geht aber auch alternative Build-Prozesse zu erzeugen. Es ist halt ein bisschen mehr Handarbeit. Ich spreche da aus Erfahrung. Also wir in der Firma verwenden einen Non-Censure-Build-Tool-basierten Build-Prozess, der aber auch klasse funktioniert. Reine Business-Logik, ich habe gerade eben gesagt, dass es schwierig sein kann, diese Komponenten auszutauschen. Also wenn Sie eine Komponente geschrieben haben, sie dann mit einem anderen Framework auszutauschen. Die reine Business-Logik, also wenn Sie wirklich was haben, was jetzt nicht XJS-Komponenten hat, sondern eigentlich nur sagt, aha, wenn meine Liste von To-Dos weniger als null Elemente hat, dann soll irgendwie ein Warnungsevent oder sowas gefeuert werden. Das ist eine reine Business-Logik vielleicht. Die können Sie natürlich externalisieren und die ist dann auch super austauschbar mit anderen Sachen. Und mein Empfinden von XJS oder unser Empfinden von XJS ist, dass es halt out of the box sehr viele Lösungen bereits mitbringt mit diesen vielen Komponenten, die sie wunderbar ineinander verschachteln können und sich auf Lösungen konzentriert und weniger auf den Hype eigentlich. Es gibt weitere XJS-Eigenschaften, die sage ich jetzt nur kurz. Es gibt ein paar tolle Plugins. Wer es nicht kennt, DevJS kann ich hochgradig empfehlen. Das macht dann sowas wie Dependency Injection. Das heißt, sie deklarieren eigentlich in ihrer Klasse nur, ach, hier hätte ich eigentlich ganz gerne irgendwie eine Instanz von jener Klasse. Und DevJS sorgt dann dafür, dass diese Dependenz, also dort eingefügt wird quasi an der Stelle. Man kann super Support kaufen, das ist ja auch so ein Thema dieser Konferenz, so wie ich es bislang bekommen habe. Also man kann sich Enterprise Support von Censure beispielsweise kaufen, um dort Hilfe zu bekommen. Und es hat eine unglaublich gute Dokumentation. Vergleich zu Angular und Co.
Ich greife nochmal kurz den Punkt auf Einstieg für Nicht-JavaScript-Entwickler. In einem früheren Leben war ich reiner Java-Entwickler und bin dann quasi über XJS und GeoXt in die JavaScript-Schiene gekommen. Und es hat schon sehr geholfen, dass XJS den kompletten Zugriff des DOMs objektorientiert abstrahiert. Also die Einstiegshürde für Nicht-JavaScript-Entwickler ist tatsächlich geringer, wie wenn man jetzt vielleicht als Java-Entwickler in AngularJS oder auch in Ember.js oder so einsteigen würde. Genau, der angekündigte Vergleich zu Angular und Co. Wir haben ja gerade einen wunderbaren Vortrag zum Thema Angular gehört, deswegen muss ich da nicht sehr viel zu sagen. Es gibt eine Reihe von guten JavaScript-Single-Page-Web-Frameworks. Wir haben ja mal eine willkürliche Auswahl getroffen, an erster Stelle AngularJS, weil es unserer Meinung nach mit am meisten gehypt wird im Moment, wird auch von einem Unternehmen, was eigentlich jeder kennt, von Google, weit vorangetrieben, aber auch die anderen mit Ember.js, Knockout.js, Backbone, React und Ampersand und da gibt es noch eine Reihe weiter. Es gibt noch viel mehr, die einfach alle eine Daseinsberechtigung haben alle Vor- und Nachteile, so wie auch Ext Vor- und Nachteile hat. Hier kann man sich relativ frei bewegen. Was haben all diese Bibliotheken gemeinsam? Sie sind relativ jung und sind im Moment in der Netzgemeinde sehr beliebt. Es gibt kurze Release-Zyklen, das heißt im Gegensatz zu Ext werden sehr oft neue Releases rausgehauen. Jetzt auch gerade im Angular-Bereich mit der angekündigten Version 2 ging so ein bisschen ein Schock durch die Entwicklergemeinde, weil es ein komplettes Refactoring ist. Die API wird wohl komplett anders sein. Das kann man durchaus auch als Problem bewerten. Irgendwie unterstützen sie alle die MV-Whatever-Code-Patterns, also MVC oder MVVM. Routing, hatte der Dominik auch angesprochen, unterstützen die im Prinzip auch alle, sowie das Templating, um quasi dynamisch HTML zu erzeugen. Die Interaktion mit anderen Frameworks ist sehr willkommen bei diesen JavaScript-Single-Page-Frameworks wie Angular. Das heißt, Angular ist gut kombinierbar mit zum Beispiel Bootstrap UI, du hast es angesprochen, und auch mit oder jQuery beispielsweise. Alle diese Frameworks haben zum Ziel Works Everywhere, haben wir es mal genannt. Das heißt, es läuft from scratch auf allen Geräten, das heißt Desktop, Tablets und auch Smartphones. Genau. All diese Frameworks haben einen spezifischen Fokus. Im Gegensatz zu XJS, was man schon so ein bisschen als All-Singing, All-Dancing-Komplettlösung, Enterprise-Komplettlösung bezeichnen kann, haben die anderen JavaScript-Frameworks einen spezifischen Fokus, konzentrieren sich mehr auf eine spezifische Sache. Der Build-Mechanismus, der bei XJS mitgeliefert wird, bleibt dem Entwickler offen. Das heißt, hier kann man selbst seine Build-Mechanismen entwickeln und speziell auf seine Bedürfnisse anpassen. Man ist nicht so in diesem Korsett gefangen. Die APIs der einzelnen Bibliotheken sind oft sehr ansprechend, aber die Einheitlichkeit ist nicht immer gewährt. Es gibt doch einige, gerade bei den Plugin-Erweiterungen, hat man das Problem, dass die Codequalität sehr unterschiedlich ist. Man muss dann doch sehr viel googeln, wie was funktioniert. Man hat nicht diese API-Verlässlichkeit wie bei XJS. Die Wiederverwendbarkeit, haben wir auch schon gehört, ist innerhalb der Frameworks klar, ist recht hoch. Wenn man das Framework wechselt, liegt es in der Natur der Sache, dass man an den Code ran muss.
Ja, ganz kurz vielleicht noch zurück zum semantischen HTML. Das ist ein Riesenkritikpunkt, der halt gegenüber Ext immer geäußert wird. Ne? Dass das HTML, was generiert wird von Ext, ist sowas von non-semantisch, wie man sich nur gerade vorstellen kann. Es wird dann noch hinten rückwärts quasi noch ein bisschen was Semantik hinzugeschüttet, aber nun gut. Jetzt ist es so, dass wir mit AngularJS und diesen anderen Bibliotheken durchaus mit unserer, ich sag mal, ich nenne es gar nicht Kritik, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, sage ich mal. Da stehen wir nicht alleine da. Das hier ist ein Link von oder ein Screenshot von einem Blogpost von PPK. Das ist so ein CSS-Evangelist, also HTML5-Evangelist aus den Niederlanden, der sehr starke und auch sehr fundierte Meinungen zu vielen Dingen hat. Unter anderem auch zu Angular. Der Blogpost ist noch gar nicht so alt. Ich weiß nicht, ob ein Datum hier draufsteht, vielleicht 2 Monate oder so. Bitte? 14. Januar, ja, passt, ne? 2 Monate. Wie dem auch sei, er identifiziert halt hier einige Probleme, unter anderem, dass die Performance nicht so perfekt sei, weil halt letztlich das komplette HTML-Template eingelesen wird oder auch über die Fragmente sich zusammengesetzt wird und dann halt komplett generiert wird. Ich glaube durchaus, dass er mit vielen von diesen Punkten recht hat. Warum ich das eigentlich nur erwähne, ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt, auch AngularJS hat durchaus unrunde Ecken, die man bedenken sollte. Und hier ist das entsprechende Beispiel eines Buttons von XJS. Also PPK hat, also das ist dieser Peter Paul Koch, der auch diesen Blogpost vorher geschrieben hat, der hat meiner Meinung, also ich meines Wissens nach, sich noch nie zu XJS geäußert. Aber ich bin mir sicher, dass er diesen Button hassen würde. Also das ist das generierte HTML von XJS. Also auch bei XJS ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht so, als ob das eine Framework Ihnen alles verspricht und auch alles hält und das andere Framework dabei komplett letztlich in den Schatten tritt, sondern es ist so, dass Sie bei beiden einfach eine sehr genaue Betrachtung vornehmen sollten, ob die Aspekte, die Ihnen einfach mega wichtig sind, für Ihre Applikation halt abgebildet werden. Womit wir bei dem entscheidenden Punkt sind, wie man sich überhaupt entscheidet zwischen so einer Bibliothek und hat auch der Dominik schon erwähnt, interessanterweise. Also er sagte, ja, wir haben ja schon mal sowas mit AngularJS gemacht und haben uns dann halt jetzt für die neuen Projektanforderungen angeschaut und haben für uns festgelegt, okay, wir haben dann ein gewisses Know-how einfach aus einem anderen Projekt und wir machen das jetzt, wir wollen das genauso machen. Absolut valide Entscheidung, die auch ja zu einem wunderbaren Produkt an der Stelle geführt hat. Was halt wichtig ist, wie ist mein Projektteam überhaupt aufgesetzt? Also habe ich Menschen, die in der Lage und willens sind, sich auf den gefährlichen Weg zu machen, also eine neue Bibliothek zu machen, wie dieses Angular Anol heißt es, glaube ich. Das ist sehr non-trivial, sowas zu machen. Und wichtiges Kriterium ist auch immer die Lizenz, unter der irgendwas steht. Um den Bogen wieder zurückzumachen, also GeoX basiert auf XJS und GeoX profitiert natürlich auch von den Weiterentwicklungen bei XJS.
Genau, du hast es schon angesprochen. XJS in den neuen Versionen bringt sehr viele coole Features mit und von denen profitiert automatisch auch das GeoX-Projekt. Ich werde jetzt kurz was zur Zukunft von GeoX ganz schnell noch anreißen. Ich hatte ja kurz erwähnt, im Moment sind wir bei Version 2.0.2, wird noch eine 2.0.3 demnächst in den nächsten Tagen geben. Geplant ist eine Version 2.1, die auf X4 und auf X5 basieren kann. Das heißt, Sie können sich entscheiden, welche Major-Version von X Sie als Grundlage nehmen werden. Mit der Einführung von X5 gibt es ein paar coole Neuerungen. Zum einen das Responsive Design, was in X4 so nicht vorgesehen war. Das heißt, Sie können Ihre Applikation passt sich automatisch Ihrem Gerät an. Sie haben auch dieses Two-Way-Binding, was der Dominik von AngularJS angesprochen hatte. Auch das ist in X5, also auch in GeoX 2.1 dann integriert. Zusätzlich zum MVC-Pattern wird es auch das MVVM-Pattern geben. Das ist mehr für die Entwickler interessant. Und das Styling, was nach wie vor, du hattest es vorhin angesprochen, noch so ein bisschen eine grobe Sache ist, also die Modifikation von Styles wird erleichtert. Die Frage, die immer wieder kommt, wenn wir mit der Community sprechen auf Konferenzen: Wann funktioniert das denn mit OpenLayers 3? Die Frage kann ich Ihnen auch heute nicht beantworten, aber es ist geplant, dass wir OpenLayers 3 unterstützen werden. Also es wird eine GeoX 3-Version, nenne ich es mal, so als Arbeitstitel geben, die auf der aktuellen Ext-Version, dann 5 oder vielleicht auch Ext 6, weiß, wissen wir noch nicht, basiert und als Mapping-Engine dann tatsächlich OpenLayers 3 nutzt. Wie gesagt, über den Zeithorizont kann ich nichts sagen. Ich weiß, ihr habt, glaube ich, ein paar Bordmittel, um das voranzutreiben.
Ja, wir haben einen Kunden, der uns einen Teil dieses Umzugs auf jeden Fall finanzieren wird, sodass wir das in Open Source halt ummünzen würden. Wenn es da noch mehr Interesse gibt, wir nehmen da gerne noch mehr Aufträge entgegen, die da quasi diese Sache weiter unterstützen. Also wenn Sie Geld zu viel haben und OpenLayers 3 in GeoX wollen, dann sagen Sie uns Bescheid.
Genau, das wäre auch mein nächster Satz gewesen, also dass wir da durchaus nach Sponsoren suchen. Und wie gesagt, wenn Sie ein paar Taler über haben, kontaktieren Sie uns oder den Foskis-Verein. Ja, noch ein kurzes Fazit. Natürlich haben wir in den Recherchen auch mal geschaut, gibt's denn GeoX-Äquivalente mit den anderen JavaScript-Single-Page-Frameworks? Ja, wir haben gerade einen wunderbaren Vortrag gehört über Anol von der Firma Omniscale. Camp2Camp haben wir auch schon gehört, hat wohl ein analoges Framework geschrieben. Es gab auch bei Boundless erste Versuche, Ember.js mit OpenLayers 3 zu kombinieren. Und es wird sicherlich in irgendwelchen GitHub-Schubladen noch einige solcher Ansätze geben. Die ganzen Frameworks, sei es jetzt die drei untereinander oder auch GeoX, unterscheiden sich natürlich im Funktionsumfang und in ihrem Ansatz. Und diese Unterschiede sind auch okay, weil alle diese Frameworks haben ihre Daseinsberechtigung. Wie wir schon gesagt haben, letztlich müssen Sie selbst aus Ihren Projektanforderungen heraus entscheiden, welches Framework Sie einsetzen. Wir als GeoX-Kernentwickler können nur sagen, dass GeoX eine sehr gute Wahl ist, um anspruchsvolle GeoWeb-Applikationen zu bauen. Und dann sind wir auch in time durch.
Sind noch Fragen?
Also am Anfang wurde gesagt, dass es, wenn AngularJS kam und ReactJS und so weiter und so fort, gab es so ein bisschen Angst, oh ja, wie geht's dann weiter mit XJS und GeoX? Ich habe sehr viel Gutes jetzt über XJS und GeoX gehört, aber ich habe jetzt nicht gehört, gibt es einen Punkt, was euch tatsächlich beruhigt hat, dass es weitergeht? Einfach mal die Qualitäten oder gab's da gewisse Erkenntnisse, dass man überlebt diese Hypes mit AngularJS und so weiter und dass es auch weitergehen kann? Warum seid ihr so ruhig? Das wollte ich fragen.
Also der Christian hat es kurz erwähnt. Wir haben auf der letzten Foskis haben wir gefragt, wer hat es schon mal genutzt, wer nutzt es noch, wer wird es irgendwann verwenden? Da gingen viele Arme hoch und wir dachten schon so, wow, super, immerhin. Ne? Also es gibt noch andere Leute außer uns, die das verwenden. Das war die eine Sache. Das zweite war auf der Fosfor GE, also noch ein bisschen ein anderes Publikum, haben wir die gleiche Frage gestellt. Das war auch okay. Wir kriegen auch weiterhin Anforderungen, also jetzt in unseren Firmen, wo wir, natürlich fordert nicht immer man von uns ein, irgendwas mit GeoX umzusetzen. Aber wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Anforderungen, die an uns herangetragen werden, oft genug halt am allereffizientesten, auch vor allem für uns, abgefrühstückt werden durch GeoX. Und ich muss ganz klar sagen, es war tatsächlich so, dass als Angular und so weiter hochkam, da fragt man sich natürlich selber, macht das alles noch Sinn? Also, und 100% überzeugt ist man letztlich nur, wenn man sieht, Leute verwenden das. Und es gibt ein paar Leute, die es verwenden, unter anderem wir selber, und wir machen damit wunderbare Applikationen. Frage beantwortet? Ja.
Geht's ohne Mic?
Ja, ich probiere noch zu sprechen. Ein bisschen so die Richtung, dass das letztens MMS als Hype bezeichnet habe. Das hätte ich vielleicht vor einem Jahr verstanden, jetzt mittlerweile nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Java Enterprise-Bereich reinschauen, also die große andere Welt aus der Geo-Welt, da hält es ja auch Einzug.
Ja, also ich möchte, wir hatten es vorne auf dieser einen Folie. Wir wollten, also wir legen tatsächlich nicht jedes Wort auf die Goldwaage, was wir sagen. Wenn wir Hype gesagt haben und damit irgendjemandem auf die Füße getreten sind, dann entschuldigen wir uns dafür. Es ist mehr wie ein Hype. Also es gibt Leute, die machen wunderbare Applikationen damit und viele davon, keine Frage. Nur es ist auch nach wie vor so, dass zum Beispiel Google, ne, einer der, ne, die Firma letztlich hinter AngularJS, die verwendet auch nicht für jedes von ihren Produkten AngularJS. Das ist so. Google Mail ist meines Wissens noch nicht mit AngularJS gemacht worden. Und auch viele von diesen anderen Applikationen. Vielleicht haben die noch zig interne Applikationen, die damit machen. Vielleicht ziehen die auch nicht alles um. Was weiß ich bin nicht bei Google. Ja, also wie gesagt, wenn wir Hype gesagt haben und Das war mit Sicherheit bestimmt hier und da ein falscher Ausdruck.
Ja, wobei ich eingangs auch gesagt habe, dass wir Anfang 2014 uns diese Frage gestellt haben. Und da würde ich durchaus noch von einem Hype sprechen. Also vor Ende 2013, Anfang 2014 ging das ja komplett, also gerade auch im Open-Source-GIS-Bereich ging das dann irgendwie so wie so ein richtiger Hype durch. Also würde ich mich nicht für entschuldigen, das zu sagen. Das meine ich nach wie vor so. Ja. Aber der zeitliche Horizont, mittlerweile ist das ein bisschen more settled, also mehr gefestigt. Aber so Ende 2013 ging das erstmal wie so eine Welle über alles drüber, hatte ich. Also so war mein Empfinden.
Ich hätte noch eine andere Frage Richtung XJS. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist schon länger her, dass ich was damit gemacht habe, das gebe ich zu, dass sobald, also dass man mit XJS viele tolle Sachen machen kann, aber sobald man quasi, also 99% kann man immer sehr gut abdecken, aber genau dieses eine Prozent, was ich dann quasi anders machen will, als es mir zur Verfügung gestellt wird von XJS, ist unglaublich viel Aufwand. Würdest du mir da widersprechen oder war das einfach nur Zufall, dass ich Pech hatte? Also ich kann dieses Beispiel jetzt auch leider nicht mehr aktuell nennen, das ist echt schon 3-4 Jahre her. Mhm. Ich weiß, dass wir da irgendwas gebaut haben und 99% Anwendung liefen super und dieses 1%, um die Anwendung richtig fertig zu bekommen, war nochmal so viel Aufwand wie 99% zu implementieren mit Ext.
Ja, so extrem würde ich es nicht sagen. Im Grunde kann ich es gut nachvollziehen, dass man gewisse solche Probleme hat, aber ich glaube, man hätte in deiner Frage jetzt jedes andere Bibliothek auch einsetzen können. Jede von diesen Bibliotheken hat gewisse Annahmen und wenn du ng-repeat dazu bringen möchtest, nicht zu repetieren, also quasi das zu tun, wofür es eigentlich gebaut wurde, sondern dafür irgendwelche anderen Dinge zu machen, dann ist das schwierig, weil es nicht das ist, wofür das Framework es letztlich gedacht hat. Und XJS denkt Folgendes. Wenn du das User-Interface letztlich umbauen möchtest oder eine Interaktion irgendwie für deinen speziellen Fall irgendwie ganz andersrum stricken möchtest, dann macht es einem das vielleicht nicht bewusst schwierig, aber es macht einem bewusst sehr einfach, alles konsistent zu halten. Das heißt, ein klares Ja. Also man kann wirklich sehr viel sehr schnell erledigen damit. Und es gibt, wie in jedem anderen Framework auch, Dinge, die schwieriger sind, damit umzusetzen als andere.
Ja, also ich würde sagen, also ich glaube dir das, dass das wahrscheinlich dann schwierig war. Ich selbst habe es auch erlebt, wenn man quasi außerhalb der Patterns oder der Konvention unterwegs ist. Oder ich formuliere es anders, X belohnt es sehr, wenn man innerhalb der Konvention unterwegs ist, wie es viele andere Frameworks auch machen. Wenn man sich außerhalb davon bewegt, tut es ein bisschen mehr weh, aber dann merkt man doch schnell, dass vieles geht und ich auch weiterhin irgendwie alles hinbekommen kann. Also man kann auch bewusst die Konvention brechen, um dann vielleicht auch dieses 1% rauszuholen. Wie gesagt, tut ein bisschen mehr weh, aber es klappt im Prinzip, also das kann man schon machen.
Am Ende ist es JavaScript, ne? Also da kann man dann letztlich alles damit machen, was man möchte, ne? Mit gegebenenfalls etwas mehr Aufwand.
Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Dann sind alle Fragen beantwortet. Nochmals besten Dank und den Vortragenden für den. Ja. Eine Pause.